Das Thema hast du gehört. Tod oder lebendig? Und vielleicht hast du dabei einen Schreck bekommen. Das ist verständlich, denn an den Tod denkt niemand gerne. Besonders nicht von Wunden und Trauer und Frischen, wie es heute der Fall ist. Dennoch ist es unausweichlich, dass wir immer wieder mit dem Tod konfrontiert werden. Und die Bibel rät uns sogar, dass wir uns des Todes stets bewusst sein sollen. In Psalm 90, Vers 12 steht die Bitte: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auch dass wir klug werden. Wir können also vom Tod lernen. Der Tod gehört zum Leben dazu. Die Augen vor dem Tod zu verschließen, heißt, wichtige Impulse für das Leben zu verpassen. Tod oder lebendig? Dieses Thema hat sich zwangsläufig aus den anderen Predigten ergeben. Zunächst haben wir gehört, dass wir schon hier und jetzt den Anfang machen können. Dann ging es um das Leben, um die Beziehung, die sich fortstellt, und um die Beziehung mit Gott. Wenn wir diese Beziehung mit Leben füllen und uns für das Leben entscheiden, werden wir zum Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Was dieser Entscheidung vorausgeht, habe ich euch beim letzten Mal anhand der Erkenntniskette vorgestellt. Wie ihr hinter mir seht, geht es aber nach Annehmen, wohin wir gekommen sind, noch weiter. Was ich zu der Frage Tod oder lebendig sagen möchte, setzt dort an. Aber keine Bange, wenn du es jetzt einsteigst, wirst du die heutigen Kerngedanken auch ohne diese Vorgeschichte verstehen. Bange war mir während der ganzen Zeit der Vorbereitung dieser Predigt. Schon vor Monaten habe ich immer wieder gedacht, was, wenn jemand kurz vor der Predigt stirbt? Werde ich dann sagen können, was ich vorbereitet habe? Oder ist das dann irgendwie deplatziert? Aber Gott hat mir dieses Thema ganz deutlich auf das Herz gelegt und mich auch in dem Moment, wo ich von dem Tod von Reinhards Bruder und Arthurs Onkel gehört habe, darin bestärkt, bei dieser Fragestellung zu bleiben. Vielleicht hilft uns die Aktualität ja sogar dabei, besonders aufnahmefähig zu sein. Das wäre sehr schön. Der Tod eines geliebten Menschen öffnet deine Gefühlswelt und lässt dich deine Liebe zu ihm deutlich spüren. Die Gedanken an den eigenen Tod machen dir manches bewusst, lassen dich Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Jesu Tod und vor allem seine Auferstehung wollen dir das Leben schenken. Wenn es dir gelingt, das zu vergegenwärtigen, schwindet deine Angst vor dem Tod. Die Angst weicht zugunsten einer Freude am Leben und einer Freude auf das Leben, auf ein Leben mit Jesus. Und darum soll es heute gehen. Du kannst eine lebendige Beziehung haben mit einem lebendigen Gott. Ein sensationell schönes Angebot. Schon hier und jetzt ein mit Liebe erfülltes Leben und später Angesicht zu Angesicht mit deinem lebendigen Gott und Angesicht zu Angesicht mit allen, die sich ebenso wie du für dieses Angebot entschieden haben und die du so gern wiedersehen möchtest. Konzentrier dich mal einen Moment auf dein Leben, so wie es typischerweise läuft. Vergegenwärtige dir deinen Alltag. Was ist bestimmend? Gibt es einen roten Faden? Wie würdest du das beschreiben, was dir jetzt in den Sinn kommt? Gelingt es dir, diesen Eindruck in ein Wort zu fassen? Welche Lebensmetapher hast du für dich gefunden? Ist es ein Zirkus? Ein Minenfeld? Eine Achterbahn? Oder ist es ein Puzzle? Eine Symphonie? Eine Reise? Ein Rätsel? Ein Karussell? Vielleicht ist es ja auch ein Kartenspiel, was heißen würde, du kannst nichts dafür, welche Karten du bekommst. aber du versuchst immer das Beste daraus zu machen. Die Art und Weise, wie du dein Leben siehst, hat starken Einfluss darauf, wie du es auch führst, wie du deine Zeit investierst, wofür du dein Geld ausgibst, deine Gaben einsetzt und wie du mit deinen Beziehungen umgehst. Deine Lebensetappe beschreibt, wie du bewusst oder unbewusst dein Leben siehst, wie es deiner Ansicht nach funktioniert und auch, was du von ihm erwartest. Bist du mit deiner Lebensetappe zufrieden? Manuel. Manuel ist ein wichtiger und unentbehrlicher Mann. Manuel muss immer etwas zu tun haben. Sonst glaubt er, habe sein Leben keinen Sinn, vertrödelt er nur seine Zeit, brauche die Gesellschaft ihn nicht, liebe ihn niemand, freue ihn niemand. Aus diesem Grund warten gleich nach dem Aufwachen eine Menge Aufgaben auf ihn. Er muss die Zeitung lesen. Es könnte ja am Vortag etwas passiert sein. Er muss noch schnell die Nachrichten im Fernsehen anschauen. Es könnte ja über Nacht etwas passiert sein. Auf dem Weg zur Arbeit wird er immer wieder auf die Uhr schauen. Ein paar Telefonate mit dem Handy erledigen, wobei er darauf achtet, dass ja alle mitbekommen, was für ein wichtiger und vielbeschäftigter Mann dieser Manuel ist. An seinem Arbeitsplatz stürzt sich Manuel unverzüglich auf die Aktenberge. Ist er Angestellter, wird er alles daran setzen, dass sein Chef sieht, wie glücklich er war und wie fleißig er ist. Ist er selber Chef, wird er die anderen sofort zur Arbeit antreiben. Falls es mal keine wichtigen Aufgaben gibt, wird Manuel sich schon welche einfallen lassen und sogleich einen Plan aufstellen und Weisungen geben, wie dieser umzusetzen ist. Geht Manuel zum Mittagessen, tut er das nie allein. Gern beklagt er sich dabei, nicht ohne Stolz, über seine Arbeitsüberlastung, über zu viele Überstunden und darüber, dass ohne ihn in der Firma ja so gar nichts ginge. Spätabends geht auch Manuel endlich nach Hause. Wenn sie noch nicht schlafen, fragt er die Kinder nach den Schularbeiten und seine Frau danach, was er am Tag so gemacht hat. Hin und wieder erzählt er etwas von seiner Arbeit, doch nur Dinge, bei denen er als Vorbild dasteht und von denen seine Kinder etwas lernen könnten. Dann setzt er sich vor den Fernseher, um sich die Nachrichten anzusehen. Du weißt schon, es konnte ja am Nachmittag etwas passiert sein. In dieser Nacht hat Manuel einen Traum. Ein Engel erscheint ihm und fragt, warum tust du das alles? Manuel antwortet, aus Verantwortungsbewusstsein. Der Engel fährt fort. Könntest du nicht wenigstens einmal am Tag eine Viertelstunde lang innehalten, dir die Welt anschauen, dich selbst betrachten oder einfach auch mal gar nichts tun? Manuel sagt, er würde das Leben gerne tun, aber er habe keine Zeit dafür. Das stimmt nicht, sagt der Engel. Jeder hat dafür Zeit. Dir fehlt nur der Mut. Manuel wacht mitten in der Nacht schweißgebadet auf. Mut? Ein Mann, der sich für die Sache aufopfert, sollte nicht den Mut haben, eine Viertelstunde innezuhalten? Besser, er schläft sofort wieder ein und sagt sich, alles sei ein böser Traum gewesen. Diese Fragen würden ja eh zu nichts führen. Besser, er schläft sofort wieder ein, denn morgen ist ja wieder ein anstrengender Tag. Ist Manuels Leben lebendig oder ist Manuels Leben in gewisser Weise tot? Wie viel Manuel steckt in dir? Steckst du auch im Hamsterrad deines Lebens? Du rennst und rennst, kommst aber nicht von der Stelle? Von Mut war die Rede. Bist du mutig, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen? Oder noch besser, bist du so mutig, es Gott anzuvertrauen? Eigentlich gehört gar kein Mut dazu, Gott dein Leben anzuvertrauen. Gott ist dein Schöpfer. Wer kann besser als er wissen, was gut für dich ist? Vielleicht hast du diese Entscheidung schon für dich getroffen, positiv. Du sagst, Gott ist das Wichtigste für dich und du nimmst dir den Tag Zeit für Gott. Ist er damit zufrieden? Ist das schon lebendiger Glaube? Dazu habe ich ein interessantes Gespräch in einem Buch entdeckt. Da hat ein gewisser Mackenzie die Gelegenheit, mit der Dreieinigkeit zu sprechen. Natürlich ist das fiktiv. Aber dieses Gespräch ist eine gute Antwort auf unsere Frage, ob Ob damit zufrieden ist, wenn du ihn an die Spitze setzt und dir regelmäßig eine gewisse Zeit für ihn nimmst. Also wie gesagt, die Sprechstunde kennt sie mit der Dreieinigkeit. Es ist ein bisschen schwer, sich daran zu gewöhnen, aber nimm einfach mal den Dialog zu hin. Wenn du nach Prioritäten lebst, sagte der Heilige Geist, entsteht ein Problem. Du betrachtest dann alles hierarchisch, wie eine Pyramide. Wenn du Gott an die Spitze setzt, was heißt das denn? Und wie viel ist denn dann genug? Wie viel Zeit widmest du mir, bevor du dich deinen sonstigen Interessen widmest? Papa mischte sich wieder ein. Weißt du, Mackenzie, ich will nicht bloß ein Stück von dir, einen Teil deines Lebens. Selbst wenn du in der Lage wärst, was du nicht bist, mir den größten Teil zu geben, ist das nicht das, was ich will. Ich will dich ganz und gar und deine gesamte Zeit. Nun sprach Jesus wieder, Mac, ich will nicht der Erste auf einer Liste deiner Werte sein. Ich will im Mittelpunkt von allem stehen. Wenn ich in dir lebe, dann können wir alles gemeinsam durchleben, was dir widerfährt. Statt an der Spitze einer Pyramide zu stehen und dadurch von der Tiefe losgekoppelt zu sein, möchte ich das Zentrum deines Wohlwillens sein, wo alles, was Teil deines Lebens ist, deine Freunde, deine Familie, dein Beruf, deine Gedanken und deine Aktivitäten mit mir verbunden ist und sich im Wind hin und her bewegt, in einem wunderbaren Tanz des Seins. Und ich, sagte der Heilige Geist lächelnd, ich bin der Wind. Das ist doch mal eine Ansage. Vielleicht sagst du, dass du diesen Schritt schon gemacht hast. Vielleicht sitzt du aber auch hier und hältst das einfach nicht für attraktiv. Und das kann ich in vielen Fällen nachvollziehen. Der bekannte Moderator, Comedian, Komiker, wie auch immer, Habe Kerkeling, hat sich mal gefragt, warum viele seiner Freunde von Gott nichts wissen wollen. Seine Erklärung dafür ist Gottes Bodenpersonal, das sie abschreckt. Und damit meint er sicherlich etwas Ähnliches, wie eine Freundin von mir, die mir kürzlich erzählt, eine Predigt gehört zu haben, wo der Pastor über Nächstenliebe predigte und dass man den Nächsten nicht verletzen würde. Und das hat sie kaum ertragen können zu hören, weil er sie ein paar Tage vorher gerade selbst verletzt hat. Mark Twain hat zu seiner Lebzeit wohl auch nicht so gute Erfahrungen mit diesem Bodenpersonal gemacht. Denn er hat gesagt, wenn ich einen Hund sehe, dann weiß ich, wie sein Herr ist. Wenn ich euch Christen sehe, dann möchte ich euren Herrn nicht begegnen. Boah, das ist heftig. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Auch ich muss mich fragen, was mache ich hier eigentlich? Lebe ich das auch? Was erzähle ich hier? Ist es nur Kulisse oder ist es echt? Bin ich nur ein Sabbat- oder Sonntagschrist, in dessen Alltag man nichts davon merkt, dass Gott in meinem Zentrum steht? Rede ich nur davon oder handle ich auch danach? Glaube heißt vorleben, nicht vorlaben. Albert Schweitzer hat gesagt, wer glaubt schon ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, der irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man mal in einer Garage steht. Sicher kannst und sollst du auch von Gott erzählen. Ich hätte in einer lebendigen Sprache, die zu dir passt, weil du sie sonst auch benutzt. Nur bloß nicht in der Sprache Kanaans, die dein Gegenüber nicht verstehen kann. Glaubwürdig und attraktiv wird dein Erzählen aber nur dann, wenn du auch so lebst, wie du redest. Wenn man Gottes Gegenwart in deinem Leben spürt, wenn du dich in den Dienst der Menschen um dich herum stellst, dann ist Glauben quicklebendig, das Gegenteil von Tod. Und dann ist er auch ansteckend, also so, wie die letzte Stufe in der vorgestellten Erkenntnis beschrieben ist. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Aber der Weg lohnt sich. Wenn weniger Zeit mit klugen und schönen Worten und mehr mit persönlicher Hilfe und Mitmenschlichkeit verbracht würde, sehe man größere Ergebnisse. Wir müssen uns fragen lassen, wie viele unserer evangelistischen Aktivitäten sind aus dem Nachdenken, wie es den Menschen geht und welche Befindlichkeit sie haben, entstanden. Und wie viele lediglich aus unseren Traditionen. Apropos Traditionen. Erst vor einer Woche hatten wir Reformationstag. Da denken wir an Martin Luther. Er hat vieles erkannt, angeprangert und auch aktiv verändert. Er hat gesehen, dass die normalen Menschen der Strafe wegen keinen Zugang zur Bibel hatten, sich deshalb nicht selbst ein Bild von Gott machen konnten, sondern nur ein fremdbestimmtes und verzerrtes Bild übernehmen mussten. Über Jahrhunderte haben sich einige wenige zwischen die Menschen und Gott gestellt und diese Position ausgenutzt, gefiltert und verfälscht. Auch heute läuft manches schief und führt zu manchen Fehleinschätzungen.
Glaubst dir zu viel erlaubst, wenn du ihm Vertrauen schenkst, ist Gott anders, als du denkst.
Menschen haben sich geirrt und dein Bild hat ihn verwirrt. Ein weiteres Beispiel dafür, auf welche Abwege das persönliche Gottesbild geraten kann, aus dem vorhin schon zitierten Buch. Im Priesterseminar hatte Mackenzie, Mackenzie beigebracht, dass Gott jegliche Kommunikation mit den heutigen Menschen eingestellt habe und es offenbar vorzog, dass sie ausschließlich die alten heiligen Schriften lasen und befolgten, selbstverständlich erst nach autorisierter Auslegung. Gottes Stimme war zu gedruckten Papier reduziert worden. Und selbst dieses geschriebene Wort musste man dann noch von den richtigen Autoritäten entschlüsselt und vermittelt bekommen. Die direkte Kommunikation mit Gott blieb anscheinend den Menschen in der Antike und den Unzivilisierten vorbehalten, während der Zugang des gebildeten westlichen Menschen zu Gott von einigen wenigen kontrolliert und moderiert wurde. Statt eines lebendigen Gottes zum Anfassen war er nur noch auf Buchform reduziert worden. Unser Gott? Ein Buch? Ist Gott wohl möglich gestorben und keiner hat es gemerkt? Ist etwa nur noch die Papierform von seinem Wort übrig geblieben? Eine mahnende Antwort darauf gibt uns Mahatma Gandhi. Er sagt, Christen haben in ihrer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen und dieser kriegszerrissenen Welt endlich Frieden zu bringen. Aber sie gehen damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur sei, sonst weiter nichts. Welchen Stellenwert hat die Bibel in deinem Leben? Liegt sie nur in der Nachttischschublade? Oder lässt du dich von Gott bewusst und regelmäßig auch auf diese Weise ansprechen? Es ist ziemlich wichtig, dass wir uns gut in der Bibel auskennen. Das Faszinierende daran ist, egal in welchem Jahrhundert man lebt, ob man arm oder reich ist, jung oder alt, Mann oder Frau, blitzgescheit oder eher einfältig und auch egal aus welcher Kultur man stammt, jeder kann den Kern verstehen, was darin steht. Wie wir neulich in der Predigt von Klaus Müller gehört haben. Ganz vorne steht drin, dass Gott schon immer da war und einen Anfang mit den Menschen macht. Und ganz hinten steht, dass Jesus wiederkommen wird, um einen Neuanfang mit den Menschen zu machen. Und auf den vielen Seiten dazwischen, da steht dein Leben drin. Da stehen 1000 Anknüpfungspunkte, wo du dich wiedererkennen kannst und klipp und klar erfährst, was Gott mit dir vorhat, wie du dich entscheiden sollst. Oder denk an Jesus, mit nur einer einzigen Waffe hat er sich gegen alle Versuchungen des Teufels gewehrt. Es steht geschrieben, konnte er immer sagen zu allem. Die Bibel beantwortet deutlich unsere Fragen nach dem Leben vor dem Tod. Unser Schöpfer ist in jeder Hinsicht hier und jetzt an unserem Wohlergehen interessiert. Was geschrieben steht, sind nicht nur einfach Leseworte, es sind Lebensworte. Nutzen wir dieses lebensspendende Potenzial oder lassen wir durch unseren knappen Umgang mit seinem Wort Gott doch eher tot erscheinen? Anstatt mit unserem Leben zu zeigen, was für einen lebendigen Gott wir haben, verstecken wir ihn in wenigen Minuten am Tag oder in unseren Gemäuern. Nur werden die meisten Menschen nicht in die Gemeinde kommen, um herauszufinden, was wir hier haben. Wenn wir unser Christenleben nur in unseren Gemeindehäusern anbieten, werden die meisten nie davon erfahren. Jesus sagte mal, wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Der größte Scheffel für viele Christen ist der Gemeindehaus. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch, hier geht es nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht das Burgmodell praktizieren, also in unseren Gemäuern nur unter uns bleiben und wenn wir dann mal feststellen, dass wir immer weniger werden, die Tore aufmachen, überraschend ausfallen, ein paar Gefangene nehmen, sie zu uns ziehen und sie zu unseresgleichen machen.
Das Salzmodell soll unser sein. Beziehungen zu den Menschen haben, wirken, in die Welt hinausgehen und diese durch die eigene Gegenwart zum Guten verändern. So repräsentieren wir einen lebendigen Gott. Doch wer ist Gott und wie ist er? Um diese Fragen geht es in einer weiteren Szene in dem Buch. Gott sagt dort: Mackenzie, ich bin vollkommen anders als du. Immer wieder versuchen die Leute, eine Ahnung davon zu bekommen, wie ich bin, indem sie einfach die beste Version ihrer selbst nehmen, diese potenzieren und mit sämtlichen guten Eigenschaften ausstatten, die sie sich vorstellen können, was oft nicht viel ist, und dann nennen sie das Gott. Das mag zwar ein nobles Bemühen erscheinen, greift aber viel zu kurz und beschreibt mein wahres Wesen nicht einmal ansatzweise. Ich bin nicht einfach die beste Version eurer selbst, die ihr euch vorstellen könnt. Ich bin weit mehr als das. Aber weißt du was? Obwohl ihr mich nicht wirklich fassen und begreifen könnt, möchte ich doch, dass ihr mich kennt. Mackenzie fragt: Jetzt redest du von Jesus, nicht wahr? In diesem Jahr bin ich sehr heftig mit der Meinung konfrontiert worden, dass Jesus tot sei. Es hieß, ja, ein guter Mensch sei er wohl gewesen, ein Wanderprediger mit guten Ideen, Begeisterungsfähigkeit und Redekunst, aber mehr irgendwie auch nicht. Für mich geht es total am Evangelium vorbei und auch an dem Kern, von dem vorhin die Rede war, dass ihn jeder begreifen könnte. Mit dieser Sicht wäre Jesu Menschwerdung, sein Leben und sein Tod total vergebens. An dieser Stelle möchte ich auf eine Begebenheit zurückgreifen, die wir hier schon mal gehört haben. Vor gut einem Jahr hat Heinz Uchowski sie hiervon erzählt und die Geschichte hat mich sehr berührt. Es ist die Geschichte von Pater Kolbe, der 1941 nach Auschwitz gebracht wurde. Wenige Wochen später, Ende Juli, wurde plötzlich ein Lagerinsasse vermisst. Die Soldaten vermuteten eine Flucht, was sich aber erst später als Irrtum herausstellte, als man die Leiche des Mannes in der Latrine fand. Er war dort ertrunken. Doch bevor der Leichnam und damit dieser Irrtum bemerkt wurde, haben die Soldaten als Vergeltung für die vermutete Flucht einfach 10 Leidensgenossen Kolbes willkürlich zur Ermordung aussortiert. Als einer dieser ausgewählten Männer in lautes Wehklagen um sich und seine Familie ausbrach, meldete sich Kolbe freiwillig bei dem Kommandanten, übernahm den Platz des Familienvaters und wurde statt seiner in den berüchtigten Hungerbunker gesperrt. Dort ermunterte Pater Kolbe seine Leidensgenossen und erzählte ihnen von Jesus. Am 14. August wurden er und noch 3 weitere Verurteilte, die noch nicht inzwischen des Hungertodes gestorben waren, durch eine Phenolspritze umgebracht. Der Familienvater konnte bei dem Gedanken, dass ein anderer für ihn gestorben war, nichts mehr essen. Er wurde schwach und er wurde krank und drohte dadurch ums Leben zu kommen. Die anderen Gefängnisinsassen bedrängten ihn: Wenn du stirbst, dann ist Pater Kolbe ja vergeblich für dich gestorben. Du musst leben. Entscheide dich für das Leben. Das rufe ich auch dir zu. Du musst leben. Entscheide dich für das Leben. Auf einem herrlich zweideutigen Aufkleber heißt es: Jesus lebt. Wer es glaubt, wird selig. Ja, so ist das. Aber eindeutig. Jesus lebt, und wenn du das annimmst, dann lebst du auch. In Galater Kapitel 2, Verse 20 und 21 steht ein schönes Bekenntnis. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Niemals werde ich dieses unverdiente Geschenk Gottes ablehnen. Könnte ich nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Dann hätte Jesus nicht zu sterben brauchen. Wenn du dieses dir persönlich geltende Geschenk ablehnst, ist der Kreuzestod von Jesus in deinem Fall genauso vergeblich, wie wenn der Familienvater, für den Pater Kolbe sein Leben gegeben hatte, sich nicht wieder aufgerafft und für das Leben entschieden hätte. ob Jesus mit seinem Tod oder mit seinem Leben deine Errettung ermöglicht, kann ich dir letztendlich theologisch nicht ausdeuten. Ich denke aber, wir können uns darauf einigen, dass es sich hier um eine perfekte Kombination aus einem idealen Leben in intensivster Beziehung zu Gott und einem Stellvertretertod handelt. Jesus selbst sagt in Johannes 5, Vers 24, ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Und in Johannes 11, Vers 25 heißt es, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Was für eine kolossale Aussicht. Wir hören noch ein weiteres Lied. Passiert es im Alltag immer wieder, dass Gott gedanklich in den Hintergrund rutscht. Notsituationen haben das Potenzial, dies von einem Moment zum anderen radikal zu ändern. Aber muss es immer erst zu Notsituationen kommen, ehe wir uns auf Gott besinnen? Muss uns erst der uns selbst bevorstehende Tod bewusst machen, worauf es wirklich ankommt und wie sehr wir seiner bedürfen? Damit degradieren wir Gott zu einem Notnagel. Und das soll er nun wirklich nicht sein. Das wäre ja völlig unter Wert. Sicher lässt er es sogar zu, dass du ihn als Notnagel gebrauchen darfst. Dafür ist er sich nicht zu schade, aus Liebe und um dich zu retten. Sein Wunsch für dich ist aber ein anderer. Davon haben wir schon vorhin gehört. Er möchte im Zentrum deines Lebens stehen. Und wie ist es mit dem Tod von Freunden, Verwandten und Bekannten? Hin und wieder schaue ich mir die Tageszeitung an und dort die Todesanzeigen. Dort lese ich hingebungsvolle Worte voller Liebe. Manchmal frage ich mich, ob die Absender dem Verstorbenen sowas wohl auch schon zu Lebzeiten gesagt haben. Also so zu Zeiten, wo dieser sich noch über die entgegengebrachte Liebe freuen konnte. Ich denke, wir versäumen das viel zu oft. Aus welchen Gründen auch immer. In Todesanzeigen kommen solche Bekundungen, wenn sie vorher nie ausgesprochen wurden, definitiv zu spät. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was auf deinem Grabstein stehen könnte, außer deinen Namen und den Daten? Wie wäre es mit „Er war lebendig, als er starb" oder „Sie war lebendig, als sie starb" oder „Dessen bin ich mir gewiss, wir werden uns wiedersehen"? Welch schöne Perspektive. Auch gut gefallen tut mir dieser Spruch von Arthur Schopenhauer. Ich glaube, dass wenn der Tod uns die Augen schließt, wir später in einem Licht stehen, von dem unser Sonnenlicht nur der Schatten ist. Im Tod kippt Zeit in Ewigkeit, wenn wir uns dafür entscheiden, dass es so sein soll. Entscheidest du dich dafür? Wenn ja, dann freue ich mich mit dir zusammen halb tot. Nein, ich freue mich mit dir lebendig. Amen.